Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Der Musikphilosoph Reger, der sitzt in Thomas Bernhards Roman Alte Meister regelmäßig auf einer Bank im Bordone-Saal des Kunsthistorischen Museums Wien und schimpft. Jürgen Holz liest.
Sehen Sie sich den Velázquez an. Nichts als Staatskunst. Den Lotto, den Giotto. Doch immer nur Staatskunst. Wie dieser schreckliche Ur- und Vor-Nazi-Dürer, der die Natur an die Leinwand gestellt und getötet hat. Dieser schauerliche Dürer, wie Reger sehr oft sagt, weil er Dürer tatsächlich zutiefst hasst. Diesen Nürnberger Ziselierkünstler.
Immer wieder hat der Schauspieler Jürgen Holz in Thomas Bernhard Dramen und Komödien auf der Bühne gestanden. Nun ist er im Alter von 87 Jahren gestorben. Im Fernsehen, da spielte er in den 1990er Jahren den Motzki und wurde einem größeren Publikum dadurch bekannt. Am Berliner Ensemble, da stellte er sich mit 86 Jahren auf die Bühne, entblößte sich in der Hauptrolle des Galileo Galilei in Brechts Drama in der sechsstündigen Inszenierung von Frank Castorf und war später nackt. Mit Jürgen Holz ist einer der ganz großen Mimen des deutschsprachigen Theaters gestorben. Hören Sie einen Nachruf von Eberhard Spreng.
Oh Gott, der wird doch wohl nicht Schauspieler werden, soll seine Mutter ausgerufen haben, als der vierjährige Jürgen Holz das Rumpelstilzchen mimte. Oh doch, er wurde. Und spielte an zahlreichen Theatern im Osten und Westen Deutschlands. Und als ob es seinem Lebensweg entsprechen sollte, sehr oft genau in jenen Inszenierungen, die in sich die Schnittlinien und Verwerfungen der deutschen Geschichte trugen. Bei Benno Besson, Einar Schläf, Heiner Müller und vielen anderen. Geboren wurde Jürgen Holz 1932 in einfachen Verhältnissen in Berlin. Nachdem die elterliche Wohnung im Krieg von einer Fliegerbombe zerstört worden war, brachte ihn seine Mutter nach Franken zu Leuten, die ihn stehlen schickten. Nach dem Krieg schlug sich der 12-Jährige mittellos zurück nach Berlin durch, wo er in ein Internat für schwer Erziehbare gesteckt wurde. Dessen Direktor entließ man aufgrund seiner kommunistischen Einstellung. Zusammen mit anderen Jugendlichen protestierte Jürgen Holz.
Ich habe mich ja dann freiwillig entschlossen, in Berlin lebend, mich in den Ostteil der Stadt zu begeben, weil mir viel Unrecht widerfahren war und auch anderen viel Unrecht widerfahren war. Die wurden plötzlich verschrien in West-Berlin als Kommunisten und so etwas alles. Und ich so empört war und ich mich engagieren wollte, ganz unbedingt.
In den 50er Jahren nahm der Berliner Protestjunge Schauspielunterricht in Weimar und Leipzig. Als Hamlet erlebte er in Greifswald bei Adolf Dresen seinen schauspielerischen Durchbruch. Von dort holte ihn Heiner Müller nach Ost-Berlin an die Volksbühne. Aber viele Projekte, an denen Holz in führenden Rollen beteiligt war, kamen bei der DDR-Aufführung in Verruf. 1965 Benno Bessons Inszenierung von Peter Hacks Moritz Tasso, die wegen rüpelhafter Obszönität nach der Premiere abgesetzt wurde. Einar Schläfs und B.K. Tragelins Skandalinszenierung von Strindbergs Fräulein Julie am Berliner Ensemble und Heiner Müllers selbst eingerichtete Uraufführung des Auftrags an der Volksbühne. Aber um Provokation ging es dem Einzelgänger, dem dickköpfigen Akteur und Theaterforscher nie. Ihm war wichtig, den Text und dessen zentrale, von allem Beiwerk befreite innere Energie auf die Bühne zu bringen.
Ich war immer ein begeisterter Theatermensch. Ich konnte mir nie was anderes vorstellen, als da drin leben und da drin arbeiten. Ich war mehr an Philosophie interessiert zum Beispiel und an solchen Sachen und an soziologischen Theorien oder sowas, als an dem großen Romanwerk der Welt.
Aufgrund seiner fundierten philosophischen Kenntnisse, seiner Intellektualität, galt Holz bei weniger begabten Regisseuren als schwierig. Die Großen hingegen, und mit vielen von ihnen arbeitete er schließlich, haben von seinem klugen, unbedingten Engagement nachhaltig profitiert. Für Heiner Müller, den Holz für seinen geistigen Vater hielt, haben sich manche der eigenen Texte erst durch den Schauspieler erschlossen. Als er für sich in der DDR keine Perspektive mehr sah, nutzte Holz 1983 ein Familienvisum für den Wechsel in den Westen. Engagements unter anderem in München, Frankfurt, Bochum, Zürich schlossen sich an. Nach dem Fall der Mauer arbeitete Jürgen Holz auch wieder in Berlin. Die Fernsehserie Motzki, in der er einen Frührentner aus dem Westberliner Wedding gab, war 1993 ein Meilenstein der Fernsehgeschichte in den deutsch-deutschen Wendejahren.
In Berlin werden fast alle Autos von Polen geklaut.
Das ist ja grausam. Alle Autos werden gestohlen. Das hat es bei uns früher nicht gegeben.
Bei euch hat es ja auch keine Autos gegeben. Aber jetzt gibt es Autos, also auch Autodiebstähle. Dafür ist bei euch der Pferdediebstahl rückläufig.
Ebenfalls 1993 spielte Jürgen Holz das Reinhard Götz Solo Katarakt, für das er zum Schauspieler des Jahres gekürt und mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring ausgezeichnet wurde. Sein Motzki brachte ihm den Grimme-Preis ein. In Peter Steins Inszenierung des Wallenstein war er in einer Nebenrolle das Kraftzentrum der Aufführung, mit wie in Stein gemeißelter Rhetorik und kraftvoller und hochdifferenzierter Stimmführung. Graziös und elegant waren seine Figuren nicht, eher ernste Monumente mit überraschenden Momenten eines kindlichen Entzückens. Bei Robert Wilson gab er den Peachum in Brechts Drei-Groschen-Oper und die Elisabeth I und II in den Shakespeare-Sonetten am Berliner Ensemble. Da wurde aus dem wuchtigen, sehr physisch agierenden Schauspieler plötzlich eine maliziös lächelnde Ikone. Zeit seines langen Theaterlebens an zahlreichen Theaterhäusern in Ost und West, das ihm 2013 den Berliner Theaterpreis und im Folgejahr den Konrad-Wolf-Preis eintrug, hat der Schauspieler gegen Konventionen und Gewohnheiten angekämpft und sich im Dienst der Autoren immer vorgenommen,
sich selber zum Beispiel zu nehmen und sich selber hochzureißen und gegen jede Beleidigung immer wieder neue Vorschläge zu machen. Das ist die einzig mögliche Haltung für einen Künstler. Man sollte selber Beispiele schaffen für Mobilität und für Anstand und für eine große Haltung und für Fantasie.
Die Stimme von Jürgen Holz. Eberhard Spreng war das zum Tod des Schauspielers. Es besteht seit 1947 das Holland-Festival und damit kommen wir zum nächsten Thema. Es ist das größte und älteste Kunst- und Musikfestival der Niederlande. Es gibt dort klassische und zeitgenössische Werke aus den Bereichen Theater, Musik, Tanz, Oper und Film. Und von Anbeginn entwickelte sich das Holland-Festival zu einer Plattform auch des interkulturellen Austauschs im Bereich der darstellenden Künste. Mit Jörn Florian Fuchs möchte ich nun über das Abschlusswochenende sprechen. Das Holland-Festival fand, wie so viele andere auch, unter Corona-Bedingungen, also digital statt. Der jährliche wechselnde künstlerische Leiter war diesmal Bill T. Jones, ein amerikanischer Choreograf und Performer. Herr Fuchs, was hat der denn für Schwerpunkte gesetzt?
Ja, Bill T. Jones ist so auf der Schnittlinie zwischen Avantgarde-Kunst und durchaus auch dem, was man hier so Unterhaltungskunst bezeichnet. Also der macht mal eine Choreografie für Popstars, auf der anderen Seite auch wirklich ganz avancierte Projekte. Und da hatte er eigentlich vor, einige Sachen in Amsterdam zu zeigen vor Ort und hat auch viele Kolleginnen und Kollegen dazu eingeladen. Das Ganze ist nun erstaunlich substanziell übers Internet gelaufen und ein Stichwort ist die Partizipation, die wichtig ist. Geplant war ein großes, großes Projekt beim Holland Festival mit Hunderten von Laiendarstellern. Das fand natürlich nicht statt, also hat er das kurzerhand so gemacht, dass die verschiedenen Damen und Herren da aus Amsterdam und eigentlich dann, wie man im Internet immer noch sieht, aus aller Welt unter dem Stichwort I know kurze Clips aufnehmen, was wissen sie wirklich ganz, 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 ganz in ihrem Innersten. Vom Persönlichen bis zum Politischen ging das durch die Bank und das wurde dann mit elektronischer Musik erweitert und mit einer ganz virtuellen Videotechnik und ist zu einem ja kleinen, feinen Kunstwerk geworden. Das ist hier jetzt mal ein kleiner Höreindruck aus dem Projekt I Know.
I know the taste of blood and rain and tears.
I know that our president doesn't care about the death caused by the coronavirus in Brazil, related on what he said and done.
I know for us to exist, we have to see each other from eye to eye.
Herr Fuchs, da kreuzen sich Avantgarde und Popmusik, kann man das sagen?
Ja, und da ist noch ein Stichwort, das ist so ganz simpel und dann doch nicht so ganz simpel. Es geht nämlich um We, es geht um die Gruppe. Wie wird aus diesen Individuen mit ihren Träumen, Hoffnungen, Ängsten in dieser Zeit ganz konkret? Wir haben es ja gerade gehört, Brasilien, Coronavirus, Bolsonaro, Rassismus, all das spielt eine Rolle. Und wie wird aus dem Ganzen ein Kollektiv? Und das wird es tatsächlich über dieses Videoprojekt. Das ist sehr berührend, sehr direkt, wie das halt nun mal in den USA bei den Künstlerinnen und Künstlern dort ist, dass man immer auch etwas nicht Kulinarisches, aber sagen wir mal etwas macht, das einem direkt ins Herz geht und nicht nur ins Hirn und es nicht um Debatten, um Begriffe geht, wie das in unseren Breiten meistens ja der Fall ist.
Also das multimediale Projekt I Know war das. Welche weiteren Aufführungen sind Ihnen aufgefallen?
Ja, also es gab einige Projekte, etwa die drei Schwestern von Susanne Kennedy von den Münchner Kammerspielen, die wären als Gastspiel gezeigt worden. Das ist natürlich ganz leicht zu lösen über Stream. Ebenso wurden einige andere Künstlerinnen und Künstler dort gezeigt, indem eben Filme oder Arbeitsmaterialien gleichsam online gestellt wurden. Was ich ganz, ganz, ganz stark fand, war noch ein Projekt, das Marc Bamuthi-Joseph, Daniel Bernard-Romain und Drew Dollars, die muss man mal erwähnen, gestaltet haben, The Just and the Blind. Auch das war live geplant, ist jetzt geworden zu einer Online-Konferenz mit Videos, mit Live-Aufführung von diesen drei Künstlern. Drew Dollars zum Beispiel ist ein Choreograf, der auch wiederum gerne im Pop-Bereich sich tummelt, dann aber wieder in der Off-Szene bekannt ist für Flexing. Das heißt, er kann wirklich seine Knochen unglaublich gut bewegen. Das wirkt also fast wie ein Schlangenmensch. Und der hat ein berührendes Solo getanzt, ohne Musik im Hintergrund, live. Und das ist auch ein Thema, das dreht sich da viel um Rassismus. Auch hier haben wir zum Beispiel das Leben eines jungen Schwarzen in den USA innerhalb von 3 Minuten von der Kindheit bis tatsächlich zum Tode. Und es geht auch um die Thematisierung der Selbsthass der jungen, farbigen Generation und auch das Problem, das die Väter mit ihren Söhnen haben. Also eine durchaus komplexe und regelrecht analytische Herangehensweise, letztendlich aber auch wieder wie ein großer Clip, wie ein Filmclip hier wahrzunehmen. Und das war wirklich horizonterweiternd.
Das Holland-Festival ist zu Ende gegangen und Jörn Florian Fuchs hat uns darüber einige Auskünfte gegeben. Solche Randale hat Stuttgarts Polizeipräsident Lutz in über 4 Jahrzehnten Polizeidienst noch nicht erlebt, sagte er nach den schweren Ausstreitungen vom Wochenende. Bei Krawallen in der Nacht zum Sonntag, da wurden in Stuttgarts Ladengeschäfte beschädigt und unter anderem 19 Polizisten verletzt. Ulrike Große, sie ist seit 10 Jahren Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart. Ein Glaskubus inmitten der Stadt, buchstäblich vor ihrer Türe auf einer großen Freitreppe. Da haben sich die überwiegend jungen Menschen nämlich versammelt. Und die Tageszeitung Welt spricht von einer Schneise der Verwüstung in der Stuttgarter Innenstadt. Ulrike Groß habe ich gefragt, hat Ihr Haus, Ihr Museum, Ihr Glaskubus, der Würfel was abbekommen? Haben Sie was abbekommen?
Glücklicherweise beides nein. Ich war jedoch Samstagnacht unterwegs. Wir waren eingeladen und sind gegen 1:30 Uhr einmal quer durch den Kessel gefahren und haben uns gewundert, warum ein dermaßen hohes Polizeiaufgebot in der Stadt ist, warum man dauernd Sirenen hört und warum dann eben auch Hubschrauber im Einsatz waren. Also sowas habe ich noch nie erlebt in dieser Stadt. Das war sehr befremdlich, das war auch sehr furchteinflößend. Und ich habe am nächsten Morgen dann die Bilder gesehen, schockierende Bilder, bin sofort runter in die Innenstadt und habe mir angeguckt, wie unser Museum aussieht, obwohl ich natürlich wusste, wir haben ja übers Wochenende auch Leute dort, die hätten mich sofort informiert und es ist glücklicherweise nichts passiert.
Seit langem ist bekannt, dass nicht nur aus Stuttgart, sondern auch dem Umland junge Menschen sich am Wochenende in der Stadt versammeln, vor ihrer Türe gewissermaßen, auf einer großen Freitreppe auch, um die Sau rauszulassen, wie ein Polizeisprecher sagte. Das ist in unvorstellbarer Weise eskaliert. Beobachten Sie das länger oder haben Sie sogar eine Erklärung dafür?
Es ist in der Tat so, ich bin ja auch manchmal am Wochenende nachts unterwegs, aber ich habe diese Ansammlung von Jugendlichen, die draußen auf dem kleinen Schlossplatz, also direkt hinterm Museum auf dem großen Schlossplatz und seitlich auf den Freitreppen sich in der Tat treffen und von dort aus weiterziehen, nie als bedrohlich empfunden. Klar ist da oft Alkohol im Spiel, es sind auch Drogen im Spiel. Das ist das Einzige, was ich immer als negativ angesehen habe. Es werden riesige Müllberge hinterlassen, die dann am nächsten und übernächsten Tag halt weggeräumt werden müssen. Aber es ist ein, würde ich doch sagen, bisher immer friedliches Miteinander gewesen. Klar wird es manchmal laut. Das ist doch ein eher ungewohntes Bild, was da entstanden hat und was sich aus einer Situation heraus offensichtlich so potenziert hat, dass immer mehr Menschen dann daran beteiligt waren und dann diese Verwüstungen auch durchgeführt haben.
Es ist ja fast schon überraschend, dass Ihr Glaskubus nichts abbekommen hat, oder?
Ja, das habe ich in der Tat im Nachhinein auch so gesehen, weil es waren, ich habe dann auch gestern Nachmittag mal heute geguckt, abends Tagesschau, Tagesthemen, dann kam eben schon ganz ganz, ganz viele Anfragen von Kollegen aus Berlin, aus dem Rheinland. Steht euer Museum noch? Ne? Weil es sah ja durchaus bedrohlich aus, wie diese große Menge an Menschen unmittelbar neben dem und vor dem Museum sich versammelt hat und dann losgezogen ist. Und man sah ja immer nur diese angeschnittenen Bilder. So ein Glaskubus, so ein schon auf der einen Seite sehr schönes, transparentes Gebäude in der Mitte der Stadt, ist in so einem Fall durchaus auch bedroht. Aber so wie ich es verstanden habe, gingen ja diese Plündereien eher in Richtung von Geschäften, wo halt jetzt Handys entwendet wurden oder wo Turnschuhe entwendet wurden. Also ich glaube, so richtig eingebrochen wurde überwiegend in Läden, wo dann eben bestimmte Dinge aus draus entwendet wurden.
Sie haben eine berühmte Otto-Dix-Sammlung. Für eine Sekunde dachte ich mal, vielleicht wäre das jetzt der Moment, also ein Maler, der schonungslos das Großstadtleben und die Schrecken des Krieges gemalt hat. Vielleicht müsste man jetzt Otto-Dix-Bilder auf ihre Außenwand projizieren und die Leute vielleicht einladen, aber das ist eine etwas zu romantische Vorstellung, ne?
Ja, ich denke, es hat sich damals zu Zeiten von Dix ja auch etwas anders und klarer dargestellt, ne? Also ich meine, er hat das Bürgertum, was eben anhand des Jazz gefeiert hat, gezeigt. Er hat aber auch die sozialen Notstände gezeigt, die Kriegsversehrten, die Prostituierten. Und das Problem momentan ist ja, dass man noch überhaupt nicht weiß, was eigentlich der Hintergrund dafür ist. Also ich glaube, man muss jetzt wirklich erstmal nach Erklärungen suchen, auch bevor man jetzt zu sehr auch sagt, es ist natürlich richtig, sowas darf nicht vorkommen, soll nicht wieder passieren. Aber warum ist das denn eigentlich entstanden? Es hat es vorher nie gegeben. Ne? Was waren das für Menschen? Ne? War das eine Übersprungshandlung, wo sich immer mehr dran beteiligt haben? Ich fand auch erschreckend die Bilder, dass man wirklich gesehen hat, wie Polizeiautos zerstört wurden. Es wurden ja auch Rettungswagen zerstört. Gewalt gegen Beamte natürlich, es sind Menschen verletzt worden, was auch nicht geht. Und es standen halt sehr viele Menschen rum und haben diese Aktionen, diese Verwüstung gefilmt. Also ich denke mal, man muss sich jetzt wirklich sehr behutsam annähern und auch versuchen rauszubekommen, was eigentlich die Ursache war. Man versucht das ja schon zu erklären. Es gab offensichtlich eine Drogenkontrolle. Die Polizei hat darauf geachtet, dass die Leute eben auf Abstand sitzen, was wohl auch nicht gewährleistet ist. Und da ist offensichtlich diese Aggression entstanden, an der sich dann sehr, sehr viele beteiligt haben.
Sagt Ulrike Groß, die Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart. Für weltweit tätige Unternehmen, da ist das alles eine Selbstverständlichkeit. Sie haben ganze Abteilungen dafür, nämlich für Diversity Management. Die Integration, Förderung und Entwicklung von Mitarbeitern anderer kultureller Herkünfte, Identitäten oder Hautfarbe. Wie sieht das aber mit der Repräsentation von Diversität in Kulturinstitutionen aus? Darüber habe ich mit Hortensia Völkers gesprochen. Sie ist seit 2002 künstlerische Direktorin, Vorstandsmitglied der Kulturstiftung des Bundes in Halle an der Saale. 2016/17, da gab es zum 40-jährigen Jubiläum des Kölner Museums Ludwig eine Ausstellung, wir nennen es Ludwig. Dann kamen die Guerilla Girls aus New York, eine feministische Künstlerinnengruppe, und stellte was Sensationelles fest. Im Museum gibt es zu wenig Frauen, zu wenig außereuropäische Kunst und zu wenig Kunst von Nichtweißen. Also Hortensia Völkers, haben wir da Nachholbedarf?
Wir sind ein bisschen sehr verspätet in Deutschland mit dem Thema. Unsere Kulturinstitutionen, und ich zähle da die Bibliotheken mit, also Theater, Museen, Opern, spiegeln von ihrer Personalstruktur, von ihrem Programm, von ihrem Publikum im Großen und Ganzen nicht unsere heutige Gesellschaft in ihrer Vielfältigkeit und in ihrer Diversität. Und ich würde sagen, die tun sich alle schwer. Für uns mit unseren Programmen, wir kommen am besten mit den Bibliotheken zurecht. Da ändert sich schneller etwas. Das hat vielleicht damit zu tun, weil das nicht so, und das meine ich jetzt in Gänsefüßchen sozusagen, nicht eine hochkulturelle Einrichtung ist, sondern mit einem sehr viel breiteren Publikum. Und dadurch ist das automatisch diverser. In Theatern und in Museen, Theatern ist es ganz besonders schwierig, ist das noch ein langer Weg. Und
das überrascht, Entschuldigung, in Tanzkompanien und Opernensemblen sehe ich eigentlich ziemlich viele schwarze Künstler.
Das ist richtig. Da, wo keine Sprache vorkommt, ist es natürlich einfacher. Ich meine jetzt Sprechtheater. Da wird es ganz kompliziert, weil die Ensembles fangen jetzt an, diverser zu werden. Aber da liefern die Theaterhochschulen nicht nach. Also da kommt noch nicht genug Personal raus, was sich eignen würde. Die Künstler, natürlich gibt es irre viele Künstler mit Migrationshintergrund, mit unterschiedlichen Erfahrungen in diesem Bereich. Die werden Künstler und sie gehen im Fall vom Theater, gehen sie an den Film. Sehr viel, aber sie gehen nicht den klassischen Weg oder zumindest nicht ausreichend über die Theaterhochschulen und dann an die Theater. Und bei Museen ist es ebenso. Also sie haben natürlich zeitgenössische Künstler, international, alles da, da wird Englisch gesprochen, das ist alles sehr au jour. Aber in einem Museum mit der Pflege eines bestimmten Kanons, umso historischer es wird, ist es wahrscheinlich umso hermetischer und ich meine auch eigentlich nicht wirklich so richtig interessant für Menschen, die heute mit anderen Geschichten in dieser Gesellschaft leben, weil sie haben eigentlich dann mit diesen Geschichten, die in den Museen erzählt werden und das, was verwahrt wird, nicht so viel zu tun.
Frau Völkers, Sie haben als Kulturstiftung des Bundes ein interessantes Programm aufgelegt. Das ist nicht ganz neu. Das nennt sich 360 Grad Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft. Was ist das und was machen Sie da?
Wir haben ausgeschrieben und haben 39 Kultureinrichtungen ausgesucht. Die meisten sind Museen, aber auch Theater, Bibliotheken, Musik und Oper. Wir geben dort 13,9 Millionen Euro aus. Das heißt 360 Grad. Die Idee ist, dass sich diese Häuser eine Person suchen, die wir Agenten nennen oder Agentinnen. Und die eigentlich ein Change Management, wie man das im Englischen sagt, also eine Transformation in dem Haus begleiten und herstellen sollen, zusammen mit dem Team und vor allen Dingen mit der Leitung. Das heißt, Personalprogramm und Publikum sollen diverser werden. Und dafür haben sie 4 Jahre Zeit. Die suchen sich diese Person selber aus. Wir finanzieren die. Und die müssen sehen, wie sie da zurechtkommen. Und das zeigt sich als nicht ganz einfache Aufgabe, weil eben bestimmte Institutionen sehr hermetisch sind und gar nicht verstehen wollen, was eigentlich jetzt angesagt ist. Auch wenn ein Direktor das möchte, dauert das eben sehr lange, weil wenn man ausschreibt, bewerben sich nicht automatisch gleich ganz viele, die in Frage kämen in diesem Programm. Ich meine jetzt nicht für die Agenten, das war schwer genug, die zu finden, sondern überhaupt als Dramaturgen oder als technischen Leiter oder was auch immer es da gibt, sondern man muss sie suchen. Das dauert, das wird ein langer Weg, das wird die nächsten 10, 20 Jahre dauern und wir müssen Reize produzieren, damit junge Menschen Interesse haben an unseren Kulturinstitutionen, sonst werden wir aussterben. Das ist einfach so. Ja, wir brauchen diese Menschen, sie müssen sich für uns interessieren und dazu müssen wir auch was tun.
Sagt die Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, Hortensia Völkers. Die Kulturmeldungen fehlen hier, Henning Hubert hat sie.
Am Anfang dieser Sendung haben wir des verstorbenen Schauspielers Jürgen Holz gedacht. In unserem Programm ging es heute zuvor schon um den 91-jährig verstorbenen Schauspieler und Synchronsprecher Klaus Biederstedt. Und wir reden von einem weiteren Verlust. Selten wurde ihr Name allein genannt, sondern eigentlich immer zusammen. So war das bei Anna und Bernhard Blume. Ebenso wie beim Fotokünstlerpaar Bernd und Hilla Becher oder bei Jean-Claude und Christo. 9 Jahre nach ihrem Partner Bernhard ist nun auch die Fotografin Anna Blume gestorben, 83-jährig. Das bestätigte die Kölner Buchmann-Galerie, die das Werk Anna Blumes vertritt. Ihre Fotografien waren selten Einzelbilder, sondern oft Reihen, die besonders gerne den bürgerlichen Alltag als absurdes Spektakel vorführten. Wahnzimmer, Küchenkoller, Vasenextasen etwa. Materialexperimente, Parodie und Performance, das waren ihre Mittel. Auch um einer Überhöhung des Künstlers entgegenzuwirken. Beide, Anna und Bernhard Blume, lernten sich auf der Düsseldorfer Kunstakademie kennen. Dann kam 1977 die Documenta und eine Vorreiterrolle in der inszenierten Fotografie. Gerne auch mit Sinnsprüchen zu ihren Bilderserien. Die Zeitschrift Monopol erwähnt anlässlich des Todes von Anna Blume diesen Sinnspruch. Der Gedanke des Todes ist unannehmbar, heißt es in der schwarz-weißen Bilderserie Passionsbilder der Blumes. Der russische Regisseur Kirill Serebrennikov soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft 6 Jahre in Lagerhaft. Das forderte diese vor einem neu mit dem Strafverfahren beauftragten Moskauer Gericht. Wegen Betrugs solle der Regisseur zusätzlich 800.000 Rubel Strafe zahlen. Umgerechnet sind das gut 10.000 Euro. Das Verfahren steht international als politischer Schauprozess gegen die liberale Kunstszene in Russland in der Kritik. Das russische Kulturministerium hält die Schuld der insgesamt 4 angeklagten Theatermacher für erwiesen und nennt als unterschlagene Summe umgerechnet 1,6 Millionen Euro. Serebrennikov wurde im Sommer 2017 wegen Veruntreuung festgenommen. Zwischenzeitlich wurde sein Hausarrest aufgehoben. Eine Richterin hatte den Fall im September wegen Widersprüchen und fehlender Details an die Generalstaatsanwaltschaft zurückgegeben. Der Regisseur beteuerte stets seine Unschuld.
Die Kulturmeldungen waren das mit Henning Hubert. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute. Gleich die Nachrichten, dann wie gewohnt die Informationen am Abend. Dort ein Thema, der Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies. Die Debatte über Missstände in der Fleischindustrie hält an. Ihnen einen guten Abend.